Großer neuer Abschnitt im Leben, zu dem wir euch alles Gute und Gottes Segen wünschen und euch unterstützen wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, bei mir kam die Ernüchterung, als ich zu Hause war und die Schultüte aufgemacht habe, denn ich war überzeugt, die ganze Schultüte ist mit Bonbons voll. Aber mehr als die Hälfte war dann Zeitungspapier. Und meine Eltern haben dann gesagt, auf meine Entrüstung, naja, so viel Bonbons hätten dir doch gar nicht gut getan. Naja, ich darf euch ganz lieb grüßen, auch von Julia. Es geht ihr gut. In Penzberg ist heute auch Schulanfängergottesdienst. Sie war mit in Südfrankreich auf der Jugendfreizeit. Wir haben noch 2 Monate, am 6. November ist der Termin. Aber bisher sind wir dankbar, scheint alles gesund zu sein. Und es geht auch ihr gut und lässt euch lieb grüßen. Schön, dass wir heute Abendmahl feiern können. Wir haben auch in der ersten Stunde schon über Jesus nachgedacht, über sein Verhältnis zum Sabbat, über das, was er gelehrt hat. Und auch wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es ja auch um Jesus. Ich habe einen Kloß im Hals. Entschuldigt, jetzt geht's besser. Es geht um Jesus, wenn wir Abendmahl feiern. Wir haben heute Morgen schon in den Abschnitten der Evangelien gemerkt, dass Jesus und die Pharisäer nicht immer auf einer Wellenlänge lag. Manchmal haben wir vielleicht so den Eindruck, dass es eigentlich ja nur die Pharisäer waren, die Jesus abgelehnt haben. Dass das ganze übrige Volk aber Jesus angenommen hat und ihm nachgefolgt ist. Es ist interessant gewesen für mich selber, in unserem adventistischen Bibelkommentar eine Aufstellung zu finden, wo man anhand auch der verschiedenen Evangelien, der Berichte, die da stehen, der Zeitangaben, die da sind und auch anhand dessen, was Ellen White im Buch Das Leben Jesu schreibt, versucht hat, die Texte der Evangelien wirklich in chronologische Reihenfolge zu bringen. Die Tabelle könnte ich auch mal, habe ich jetzt heute nicht gemacht, aber ich könnte sie euch auch mal kopieren, ist leider auf Englisch, aber es war sehr interessant, etwas zu sehen, was so bei normalem, oberflächlichem Lesen einem vielleicht gar nicht auffällt. Denn wir können in den Evangelien von 3 großen Ablehnungen Jesu lesen. 3-mal ist es vorgekommen, dass die Menschen ihn abgelehnt haben, als er seinen Dienst begonnen hat. Nämlich im Frühjahr des Jahres 27, beziehungsweise im Herbst des Jahres 27 wurde Jesus getauft. Es kommen die Geschichten, die wir in Matthäus Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 11 lesen und vor allen Dingen Johannes 1 ab Vers 19 bis Kapitel 2, Vers 12. Das heißt, die Taufe, die Versuchung, die ersten Jünger, die aufgrund der Predigt Johannes des Täufers Jesus nachfolgen, und dann auch die Hochzeit von Kana. Das alles sind Geschehnisse im ersten halben Jahr. Das heißt, wir merken, dass Jesus schon Nachfolger hatte, dass er ab und zu gepredigt hat, dass er mit der Hochzeit zu Kana auch sein erstes Wunder getan hat. Aber es ist nicht viel über dieses erste halbe Jahr berichtet. Die Jünger fangen an, Jesus kennenzulernen. Mit dem Passafest des Jahres 28 tritt Jesus stärker in die Öffentlichkeit. Johannes Kapitel 2, Vers 13, wo die Tempelreinigung berichtet wird, bis Kapitel 5, Vers 47, berichten von dieser Zeit. Das heißt, die Tempelreinigung, das Gespräch mit Nikodemus, die Frau am Jakobsbrunnen, die Einkerkerung Johannes des Täufers und der Kranke am Teich Bethesda sind die Geschehnisse, die dann in diesem ja, zwischen dem Passafest 28 und dem Passafest 29 sind. Der Kranke am Teich Bethesda geschieht beim Passafest 29, also 1,5 Jahre nach Jesu Dienstbeginn. Es ist nicht viel über diese Zeit berichtet, wie ihr merkt. Die ersten anderthalb Jahre eigentlich nur bis Johannes Kapitel 5. In Johannes Kapitel 5 geschieht dann etwas, was ich heute mit euch anschauen möchte. Ich möchte mit euch lesen, Johannes 5, ab Vers 31. Und es ist interessant, dass die Geschichte, die dazu führt, zu dieser Kontroverse, die wir jetzt lesen, auch etwas mit dem Thema zu tun hatte, was wir heute Morgen uns angeschaut haben. Nämlich, es beginnt in Johannes 5 mit dem Kranken am Teich Bethesda. An einem der jüdischen Feiertage, es war das Passafest, lesen wir, ging Jesus nach Jerusalem. Dieses Jahr davor hat Jesus vor allen Dingen in Judäa gearbeitet. Also vor allen Dingen im Raum um Jerusalem herum. In diesem Gebiet war Jesus aktiv. Er hatte zwei Jünger, die ab und zu bei ihm waren, aber sie waren nicht ständig seine Jünger, sondern sie waren lose mit ihm verbunden, hörten hier und da mal eine Predigt, aber Jesus hatte sie noch nicht gefragt, ob sie ihm wirklich nachfolgen wollen und seine Jünger werden wollen. Johannes Kapitel 5, es ist die Geschichte dann des Gelähmten am Teich Bethesda, den Jesus eben heilt, auch am Sabbat, gleiches Thema, was wir heute Morgen hatten. 38 Jahre war er krank und Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh. Und das tut er. Er nimmt sein Bett, er geht damit durch die Straßen Jerusalems an einem Sabbat und auch noch während einem hohen jüdischen Feiertag. Vielleicht können wir uns deswegen verstehen, warum die Pharisäer nicht so gut darauf reagieren. Es ist auch noch ein hoher jüdischer Feiertag. Und dann entsteht so ein Streitgespräch und ich möchte das Ende dieses Streitgesprächs mit euch lesen. Johannes 5, ab Vers 31. Ich lese es aus der Hoffnung für alle, also aus einer modernen Übersetzung, weil dieses Gespräch in der Luther-Übersetzung und auch in Elberfelder auf den ersten Blick nicht so leicht zu verstehen ist. Es geht mir aber nicht um eine Vers-für-Vers-Auslegung dieses Gesprächs, sondern ich möchte einfach, dass ihr Einblick bekommt darin, wie nach anderthalb Jahren des Dienstes Jesu das Verhältnis zwischen ihm und der religiösen Leitung damals war. Und das kommt, denke ich, in der Hoffnung für alle hier sehr gut rüber. Ein Wort zu neuen Übersetzungen. Ist uns, denke ich, klar, Luther und Elberfelder sind wortgenauer und deswegen auch oft zuverlässiger und gut für das Bibelstudium. Allerdings, das Griechisch, in dem die Bibel geschrieben worden ist, war ein Griechisch, mit dem Gelehrte lange Zeit nichts anfangen konnten, weil sie gesagt haben, das kennen wir nicht. Es ist anders als das Griechisch, was wir bei Homer und so weiter lesen. So lange, bis man Alltagsbriefe gefunden hat. Also wo man in der Archäologie Liebesbriefe gefunden hat, Geschäftsabschlüsse, Verträge und so weiter. Und man hat gemerkt, das Griechisch des Neuen Testamentes ist Umgangssprache. Es war kein Griechisch, das man in besonderer Literatur gefunden hat, sondern das Neue Testament ist in der Art von Griechisch geschrieben, wie die Menschen damals geredet haben. Und ich glaube, dass deswegen es auch gut ist, auch die Bibel in der heutigen Sprache zu haben, in der Sprache, wie Menschen heute reden, denn in der Sprache ist sie geschrieben. Natürlich geht dabei oft die Genauigkeit verloren und deswegen ist es gut für tieferes Studium, verschiedene Übersetzungen zu haben und auch die wortgetreuen Übersetzungen zu haben. Gerade wenn es um Prophetie geht, da ist es dann wichtig, in den wortgetreuen Übersetzungen zu sein. Aber neue Übersetzungen haben trotzdem ihren Sinn und ihre Berechtigung, weil auch die Bibel geschrieben wurde in der normalen Alltagssprache der Menschen damals. Ich lade euch ein, Johannes Kapitel 5 zu lesen, ab Vers 31. Wir haben hier schon die Auseinandersetzung eben, dass Jesus am Sabbat geheilt hat, die Pharisäer nicht damit einverstanden sind und sie Jesu Autorität herausfordern. Und darauf geht Jesus jetzt ein. Johannes 5, Vers 31. Ich könnte verstehen, dass ihr mir nicht glaubt, wenn ich für meine Worte keine Zeugen hätte, sagt Jesus. Aber Ich habe einen Zeugen und was er über mich sagt, das ist wahr. Der Hintergrund ist, dass bei den Juden es sehr wichtig war, dass man nicht nur seine eigene Meinung sagt, sondern man jemand hat, der das bestätigt, eine zweite Person. Und so sagt Jesus, ihr seid zu Johannes dem Täufer gegangen, um die Wahrheit über mich zu hören. Und er hat sie euch gesagt. Dabei brauche ich aber gar keine Zeugenaussage von Menschen. Nur um euretwillen nenne ich Johannes als Zeugen, damit ihr an mich glaubt und errettet werdet. Johannes war ein strahlendes Licht, aber ihr wolltet euch in diesem Schein nur ein wenig sonnen. Doch ich habe noch wichtigere Zeugen als Johannes. Die Taten nämlich, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sie sind der Beweis dafür, dass der Vater mich gesandt hat. Gott selbst, der mich gesandt hat, ist also mein Zeuge. Aber ihr habt noch niemals seine Stimme gehört, habt ihn nie gesehen. Sein Wort habt ihr weder begriffen noch befolgt, denn sonst würdet ihr den nicht ablehnen, den Gott zu euch gesandt hat. Merken wir ein bisschen etwas von der Schärfe dessen, was Jesus hier sagt? Zu Menschen, die das Alte Testament so gut wie auswendig kennen, sagt er, sein Wort habt ihr weder begriffen noch befolgt. Vers 39, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen. Und tatsächlich weist sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ich euch ewiges Leben geben kann. Eure Zustimmung oder Ablehnung bedeuten mir nichts, weil ich euch kenne und genau weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Aber mit offenen Armen werdet ihr jeden aufnehmen, der behauptet, alles aus sich selbst tun zu können. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Ob ihr aber vor Gott etwas geltet, darüber macht ihr euch keine Gedanken. Es ist gar nicht nötig, dass ich euch vor dem Vater anklage. Mose wird euer Ankläger sein, genau der, auf den ihr eure ganze Hoffnung setzt. Aber in Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht, denn sonst würdet ihr auch mir glauben. Schließlich hat doch Mose von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was er geschrieben hat, wie könnt ihr dann glauben, was ich euch sage? Das heißt, wir merken hier, wie es zu einem endgültigen Bruch kommt zwischen Jesus und den Pharisäern. Diese Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda an diesem Sabbat ist der Höhepunkt einer Entwicklung, die das ganze Jahr vorher schon anhält. Seit der Reinigung des Tempels beim ersten Passafest, wo Jesus hier dann in Judäa arbeitet, wird die Spannung mit den Pharisäern immer größer. Und sie eskaliert an diesem Sabbat während des Passafestes ein Jahr später. Derjenige, den Jesus geheilt hat, wird aus der Synagoge ausgeschlossen und die Pharisäer wenden sich deutlich gegen Jesus. Es führt dazu, dass Jesus von da ab seinen Dienst in Judäa beendet. Er verlässt Jerusalem und er geht hoch ans Galiläische Meer. Er geht nach Galiläa. Das heißt, in den Teil des Landes, wo eher die Ungebildeten wohnen, wo eher normale Handwerker sind, Fischer, Leute, die in der Religion nicht groß ausgebildet worden sind. Und dann beginnen die Geschichten, die wir dann aus Matthäus kennen und aus Lukas und aus Markus. Das heißt, der Fischzug am See Genezareth, wo Jesus dann die Jünger einlädt, ihm zu folgen, geschieht erst nach dieser Ablehnung in Judäa. Das heißt, die erste Ablehnung geschieht schon nach 1,5 Jahren. Dass Jesus nach Galiläa geht und dort die Jünger an sich bindet, hat damit zu tun, dass er in Judäa abgelehnt worden ist. Jesus hat zuerst versucht, die religiöse Führungsschicht zu erreichen. Als das nicht funktioniert hat, ist es der Plan B, nach Galiläa zu gehen und dort die Jünger zu haben. In dem Jahr wird Jesus dann ein Jahr lang sehr viel Erfolg haben. Viele Menschen folgen ihm dort nach. Dort tut er dann die Wunder. Interessant, in dem Jahr in Judäa werden uns kaum Wunder gezeigt. Die Hochzeit zu Kana, der Gelähmte, kaum Wunder. Die meisten Wunder tut Jesus dann in Galiläa, wo die Leute an ihn glauben. Ich glaube, auch das ist für uns bedeutsam. Kann es sein, dass Jesus uns auch dann in unserem Leben Wunder tun kann, wenn wir sie ihm zutrauen? Wenn wir Vertrauen darin haben, dass er etwas tut? Dort, wo Vertrauen auf die eigene Leistung ist, wie in Judäa, hat Jesus kaum Wunder getan. Aber auch dort bleibt es nicht so. Denn zum Passafest ein Jahr später kommt es auch zum Bruch mit der Bevölkerung in Galiläa. Davon berichtet dann zum Beispiel das Kapitel 6. Das Kapitel 6 in Johannes berichtet dann davon, dass Jesus die Speisung der 5000 macht. Durch den Vergleich mit anderen Evangelien merkt man, dass es wieder ein Jahr später beim Passafest ist. Jesus geht nicht mehr zum Passafest nach Jerusalem, sondern er gibt den Jüngern die Speisung der 5000, er gibt ihnen dort das Brot, ohne zum Passafest zu gehen, weil er dort abgelehnt worden ist. Aber auch diese Geschichte endet damit, dass die Menschen in Galiläa ihn ablehnen. Wenn ihr lest, ab Vers 59 steht die Überschrift, Jesus stellt seine Jünger vor die Wahl. Und es kommt, dass Jesus zu ihnen sagt, wollt auch ihr mich verlassen? Weil er sich nicht zum König ausrufen lässt, in Galiläa. Deswegen tut ihn die Bevölkerung auch dort ablehnen und Jesus zieht sich von da ab zurück aus der öffentlichen Wirksamkeit. Und später kommt dann die Ablehnung bei der Kreuzigung. Das heißt, es gibt drei Dinge, drei Begebenheiten, wo Jesus deutlich abgelehnt wird von den Menschen. Die erste nach anderthalb Jahren in Judäa, die zweite nach zweieinhalb Jahren in Galiläa, weil er sich nicht zum König ausrufen lässt, und die dritte dann vor seiner Kreuzigung, wo sie rufen, kreuziget ihn. Die Frage, die ich heute mit euch andenken möchte, ist, wie geht es uns? Wir sind überzeugt, dass wir Jesus nachfolgen. Wir feiern heute Abendmahl. Kann es auch uns passieren, dass wir Jesus ablehnen, obwohl wir die Bibel kennen, obwohl wir vielleicht zum Gottesdienst gehen? Was war das Problem damals der Menschen? Könnte es auch unser Problem heute sein? Ich lade euch ein, noch einmal Johannes 5, die Verse 39 und 40 zu lesen. Johannes Kapitel 5, die Verse 39 und 40. Da sagt Jesus, ihr studiert die Heilige Schrift. Ist das gut? Definitiv ist es gut. Weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen. Stimmt das? Hilft uns die Bibel, das ewige Leben zu erlangen? Definitiv. Und tatsächlich weist sie auf mich hin. Das heißt, was sagt Jesus? Ihr studiert die Bibel. Die Bibel weist auf mich hin. Das heißt, die Schlussfolgerung wäre, sie müssten Jesus annehmen. Denn sie studieren das Buch, das die Menschen auf ihn hinweist. Aber was sagt Jesus dann? Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ich euch ewiges Leben geben kann. Das heißt, Jesus sagt hier, ewiges Leben gibt euch nicht die Schrift alleine, sondern ewiges Leben kann nur ich euch geben. Aber er sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen. Das heißt, das, was sie in der Schrift studieren, die Wahrheiten, die sie erkennen, bringen sie nicht zu Jesus. Kann es auch uns geschehen? Wir haben heute Morgen im Bibelgespräch darüber geredet, wo Jesus dann sagt, ihr wüsstet, dass vor Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer. Das heißt, damals die Pharisäer haben die Bibel studiert, sie haben das Alte Testament studiert. Aber wieso haben sie nicht gelesen, dass Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer? Übrigens ein Zitat aus Hosea. Wieso ist ihnen das nicht aufgefallen? Kann es sein, dass sie die Schrift studiert haben und dabei aber eine falsche Brille aufgehabt haben? Eine falsche Art, sich auf etwas zu konzentrieren? Kleines Beispiel dazu. Ich habe während meiner Schulzeit öfters einen Ferienjob gemacht, um ein Auto dann, einen Führerschein finanzieren zu können und so weiter. Und ich habe einmal bei einem Bekannten gearbeitet, der Geschäftsführer war bei einem Farbengeschäft, und er hat mich 2 Wochen arbeiten lassen, und die erste Woche war meine Aufgabe, den Parkplatz von Unkraut zu befreien. Also es war ein sehr großer Parkplatz und die ganze Woche hatte ich nur eine Aufgabe. Nämlich überall, wo Unkraut zwischen den Steinen rauskam, diesen Parkplatz vom Unkraut zu befreien. Das ging einigermaßen. Es war ein richtig heißer Sommer, also es waren so 35 Grad. War aber gut, weil der Geschäftsführer öfters dann rauskam und gesagt hat, Martin, geh doch mal in den Schatten, du machst viel zu viel. Von dem her, wir haben uns gut verstanden, ich war zufrieden. Nur eines ist mir danach aufgefallen. Nach dieser Woche habe ich so viel Unkraut gesehen wie nie zuvor in meinem Leben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, überall, wo ich hinkam, habe ich Unkraut gesehen. Wenn ihr auf der Straße fahrt, eine Verkehrsinsel, und ich habe das Unkraut gesehen, ist mir vorher nie aufgefallen. Überall habe ich Unkraut gesehen. Warum? Weil ich diese Woche mich nur auf Unkraut konzentriert habe. Und unser Gehirn lernt schnell. Kann es sein, dass wir auch im geistlichen Bereich so eine Brille haben können? Dass wir unser Gehirn trainieren können, gewisse Dinge zu entdecken und gewisse Dinge zu sehen? Und die Frage, die ich stellen möchte, kann es uns auch bei der Bibel passieren? Dass wir eine gewisse Brille aufhaben und uns deswegen gewisse Dinge ins Auge fallen, wir sie sehen und sie uns prägen. Und wir deswegen reagieren. Kann es sein, dass das der Vorwurf ist, den Jesus hier den Pharisäern macht? Sie lesen die Bibel, aber sie kommen nicht zu ihm. Also müssen sie scheinbar die falsche Brille aufhaben. Warum? Wir merken, sie denken über Regeln nach. Und ihre Brille ist es zu sehen, wo befolgen andere die Regeln. Darin waren sie sehr gut. Kann das ihre Brille gewesen sein, Unkraut bei anderen Menschen zu sehen? Und dieses Unkraut versuchen auszureißen? Die entscheidende Frage ist aber, was ist denn dann die richtige Brille? Was ist die richtige Brille? Mit welcher Art und Weise sollten wir die Bibel lesen? Welche Gedanken sollten wir im Hintergrund haben? Was sagt Jesus hier? Tatsächlich weist sie auf mich hin. Das heißt, Jesus sagt, die eigentliche Aufgabe der Schrift ist es, auf Jesus hinzuweisen. Und warum? Damit ich euch ewiges Leben geben kann. Das heißt, Jesus selber sagt hier, das Zentrum dessen, worum es in der Schrift geht, ist Jesus Christus und das Leben, das er uns geben möchte. Das ist das Zentrum. Was passiert, wenn wir die Bibel mit dieser anderen Brille lesen? Was passiert, wenn wir die Bibel lesen und im Zentrum Jesus zu haben? Und seine Bitte, denn er sagt, dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen. Das heißt, der Wunsch Jesu wäre gewesen, dass die Menschen zu ihm kommen. Das Lesen der Bibel soll ihnen helfen, zu ihm zu kommen. Warum? Kann es sein, dass Jesus sich nach Beziehungen sehnt? Kann es sein, dass Jesus sich nicht nach korrektem Verhalten sehnt, sondern nach Beziehungen? Nach tiefen Beziehungen, nach einem Gegenüber? Und wenn ich daraufhin über die Bibel nachdenke, finde ich so viele Stellen, die davon sprechen. Die Schöpfung. Was sagt Gott? Lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Ein Gegenüber. Spüren wir die Sehnsucht daraus im Herzen Gottes? Ein Bild, das uns gleich sei. Ein Gegenüber für mich. Jemand, mit dem ich Gemeinschaft pflegen kann. Wenige Seiten später lesen wir von Henoch. Und was lesen wir bei Henoch? Und Henoch wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Können wir uns das vorstellen? Wie ein Liebespaar Händchen hält und gemeinsam geht? So sagt die Bibel hier, Henoch wandelte mit Gott. Merkt ihr, es geht nicht darum, dass Henoch sich korrekt verhalten hat, sondern Henoch pflegte in seinem Herzen die Beziehung mit Gott. Noah. Was wird bei Noah gesagt? Ein frommer Mann, er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Auch Noah pflegte die enge Beziehung mit Gott. Merken wir, wie in diesen Sätzen Gott sich freut, dass jemand da ist, mit dem er Zeit verbringen kann. Und ich kann mir fast vorstellen, wenn wir es bei Henoch lesen, wenn da steht, er lebte noch 300 Jahre und wurde nicht mehr gesehen, weil Gott ihn in den Himmel holte, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott sagt, der Henoch ist so ein guter Freund von mir. Ich will nicht mehr ohne ihn leben. Ich will nicht, dass er stirbt. Ich will, dass dieser Henoch bei mir ist. Spüren wir die Sehnsucht des Herzens Gottes, einen Gegenüber zu haben? Was lesen wir bei Abraham? Abraham wird im Jesaja-Buch der Freund Gottes genannt. Der Freund Gottes. Spüren wir die Sehnsucht Gottes, dass auch wir seine Freunde sein sollen? Was lesen wir beim Heiligtum? Als das Heiligtum gebaut werden soll, er Mose die Anweisung gibt, was lesen wir? Damit ich unter ihnen wohne. Warum sollen sie das Heiligtum bauen? Weil Gott unter ihnen wohnen möchte. Gott sucht nach Freundschaft. Was lesen wir bei David? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es steht nicht ein Mann, der sich immer korrekt verhalten hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Spüren wir die Sehnsucht Gottes nach Menschen, die gegenüber für ihn sind, mit denen er eine Beziehung hat, eine Liebesbeziehung. Auch in den Propheten gibt es so viele Bilder, die das ausdrücken. Hesekiel Kapitel 16. Das Bild, wo Gott ein Mädchen findet, ein kleines Mädchen nach der Geburt, das verlassen ist, im Blut liegt. Und er zieht dieses Mädchen auf und es wird ihm zu einem Gegenüber. Hosea Kapitel 11 möchte ich mit euch kurz anschauen. Um zu zeigen, es ist auch im Alten Testament nicht anders. Das ist nicht etwas, was wir plötzlich im Neuen Testament lesen, sondern wir finden es im Alten Testament genauso. Hosea Kapitel 11. Hosea war der Prophet, der eine Prostituierte heiraten sollte, um die Beziehung Gottes zu seinem Volk darzustellen. Denn genauso wie Gott dem Volk treu ist und ihm immer wieder nachgeht, genauso sollte Hosea seiner Frau immer wieder nachgehen, obwohl sie ihm die Treue bricht. Und dann in Hosea Kapitel 11 lesen wir diese Worte. Der Herr sagt, als Israel jung war, begann ich, es zu lieben. Israel, meinen Sohn, rief ich aus Ägypten. Schon oft habe ich die Israeliten gerufen, doch stets sind sie mir davongelaufen. Sie haben den Götzen geopfert und vor ihren Götterfiguren Räucheropfer angezündet. Ich war es, der Ephraim das Laufen lernte. Ich nahm ihn immer wieder auf meine Arme. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass alles Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie gewinnen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigern sie sich, zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Vers 7. Mein Volk ist mir untreu. Und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Spüren wir die Worte, das Herz, das hier dahinter steht? Worum geht es Gott? Er ist persönlich verletzt von dem Verhalten des Volkes. Warum? Weil er sagt, ich bin euch nachgegangen. Ich habe euch geholfen, laufen zu lernen. Ich bin gespannt, wie es selber sein wird, einen Sohn zu haben, der laufen lernt. Aber ich weiß, wie oft die Eltern ermutigen, das Kind hinfällt. Man nimmt es wieder auf die Arme, man tröstet es. Nicht so schlimm, mach weiter. Das ist das Bild, das Gott hier verwendet. Spüren wir das Herz, das bei Gott dabei ist. Worum geht es ihm? Die Liebe, die er dem Volk geschenkt hat, er sehnt sich danach, dass es auf Gegenliebe stößt. Dass das Volk seine Liebe erkennt. Dass es ihm deswegen vertraut. Der Gehorsam ist nur ein Zeichen des Vertrauens, immer wieder in der Bibel. Wenn ich wirklich glaube, dass Gott es gut meint mit meinem Leben, dann achte ich natürlich das, was er mir mitgibt. Aber es geht nicht um die Gesetze, es geht nicht um die Regeln, sondern es geht um dieses Vertrauen, um die Beziehung zu Gott. Ist es bei Jesus anders? Bei Lazarus, als Lazarus gestorben ist, wird gesagt, seht, wie lieb hat er ihn gehabt. Johannes der Täufer, Johannes der Lieblingsjünger Jesu, der an seiner Brust lag, der reiche Jüngling, wo dasteht und er gewann ihn lieb, die Menschenmenge, wo dasteht und es jammerte ihn, weil sie keinen Hirten hatten, merken wir, wie stark das Herz Gottes dabei ist, das Herz Jesu. Worum es geht in der Bibel, es ist wirklich ein Liebesbrief Gottes. Es ist die Geschichte von Gottes Liebe zu uns, es ist die Geschichte seiner Sehnsucht. Deswegen hätte das Volk zu Jesus kommen sollen. Als Jerusalem ihn schließlich ablehnt vor der Kreuzigung, hält Jesus an und weint. Und er sagt, so oft habe ich dich versammeln wollen. Wir merken auch hier, wie sehr Jesus die Sehnsucht hatte, eine innige Beziehung zu seinem Volk zu haben. Und es geht weiter. Schließlich in der Offenbarung, wenn es um das neue Jerusalem geht, was steht da? Und er wird bei ihnen wohnen. Die Sehnsucht Gottes wird zum Ziel kommen, wenn die Sünde bereinigt ist. Er wird sein Reich aufrichten und er sehnt sich danach, bei uns zu wohnen. Einmal wirklich sichtbar. Jetzt schon in unserem Herzen. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Beziehungen. In jedem Menschen ist es hineingelegt, ein Gegenüber zu finden, Freunde zu finden, eine Familie zu haben, Menschen zu finden, die uns lieben, nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern uns zu lieben aufgrund dessen, wer wir sind. Das Gefühl, Geborgenheit zu erleben, andere zu haben, die sich um einen kümmern. Was die Bibel sagt, ist, dass nur Gott diese Sehnsucht stillen kann, weil nur er sie in unser Herz gelegt hat. Und er hat sie in unser Herz gelegt, weil es uns zu ihm bringen soll, weil auch er diese gleiche Sehnsucht hat. Können wir uns vorstellen, dass im Herzen Gottes etwas fehlt, wenn ich diese Einladung nicht annehme? Dass kein anderer Mensch auf dieser Welt den Platz in Gottes Herzen ausfüllen kann, den du hast. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann ist letztlich das Gleiche. Wir sollen daran denken, was Jesus für uns getan hat. Und es ist die Einladung Jesu, nahe zu ihm zu kommen. Nicht nur so zu leben, wie er es möchte, damit wir Regeln erfüllen, sondern er sehnt sich nach Freundschaft. Er sehnt sich nach Liebe. Er sehnt sich nach Vertrauen. Das ist das Angebot, wenn wir Abendmahl feiern. Er ist am Kreuz für das gestorben, was wir falsch gemacht haben. Er ist den Weg, obwohl er immer wieder abgelehnt wurde, gegangen. Die Ablehnungen der Menschen, weder der Pharisäer noch des Volkes, haben ihn davon abhalten lassen, ans Kreuz zu gehen. Sondern diese Liebe, diese Sehnsucht von ihm ist so stark, dass er alles aus dem Weg geräumt hat, was zwischen uns steht. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Entscheidung, Jesus nicht nur einen Teil unseres Lebens zu geben. Jesus nicht nur unser korrektes Verhalten nach außen zu geben, sondern Jesus unser Herz zu öffnen. Jesus die innersten Winkel unserer Seele zu öffnen und ihn zu bitten, uns zu begegnen und in uns diese Liebe zu schaffen, die ihn ehrt und achtet. Ich lade uns ein, dass wenn wir Abendmahl feiern, wir heute die Gelegenheit nutzen, um Jesus unser Herz zu öffnen, unsere Liebe auszudrücken. Ich möchte mit euch Johannes Kapitel 13 lesen. Die Einsetzungsworte zu Fuß war schon die Johannes uns mitgegeben hat. Und die Einladung Jesu, auch uns waschen zu wollen. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Er hatte die Menschen geliebt, die sich in dieser Welt zu ihm bekannten. Und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beim Essen war, hatte der Teufel Judas Ischariot schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seinen Umhang ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Du verstehst jetzt noch nicht, was ich tue, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf ihm Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus: Herr, dann wasch mir auch die Hände und das Gesicht, nicht nur die Füße. Jesus antwortete: Wer gewaschen ist, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde, deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Denkt immer daran, ein Untergebener steht niemals höher als ein Vorgesetzter und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen.